D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Tag. Daniel, was ist mit deiner Stimme los?
Ich habe sie heute verloren irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Naja, müssen wir durch.
Dann werde ich jetzt hier mal diesen Reset-Button drücken und deinen Stimmdouble Dennis Horn begrüßen. Hallo,
Servus.
Guten Abend, Dennis. Ah, endlich. Legen wir mal los. Eine Woche voller Aufreger, die Tagesschau und die Lügenpressevorwürfe nach dem Mord in Freiburg.
Der Fall um Michael Kosinski, wie Fake News Feinde selbst Opfer von Fake News wurden.
Das Münchner Ausbildungsradio M94.5 und die Angst vor dem Frequenzverlust.
Die Kanzlerin und die 360-Grad-Videos, welche Gadgets Journalisten wirklich kennen sollten.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Sascha Pallenberg, dem Chef und Gründer des Tech-Blogs MobileGeeks.de. Er twitterte heute: See you, Geeks. Zum 1. Januar 2017 werde ich Mobile Geeks verlassen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ah, bam, das war echt eine Nachricht, die, glaube ich, nicht nur in der Blog-Szene eingeschlagen ist wie eine Bombe und für ziemlich viele ziemlich überraschend kam. Sascha Pallenberg, der Godfather of Tech-Blogging, möchte ich ihn mal nennen, verlässt sein Baby Mobile Geeks, das ja ab dem neuen Jahr dann ohne ihn auskommen muss. Ich verstehe ja, dass viele von euch da traurig sind und Sascha bei Mobile Geeks vermissen werden, aber das müsst ihr gar nicht. Ich will mal positive Stimmung hier erzeugen, denn ich bin von zwei Dingen überzeugt. Erstens, wir werden bei Mobile Geeks weiterhin viele spannende Tech-Stories lesen und zweitens, wir werden auch nach dem 1. Januar noch viel von dessen Gründer hören. Ganz sicher, deswegen sage ich heute einfach nur, bis bald, Sascha.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Anti-Lügen-Presse-Medienmagazin. Ja, und das hatten wir noch nie in unserer Geschichte. Heute sind mal alle drei Gastgeber von Was mit Medien zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, in der gleichen Show. Nicht nur Daniel und ich sind dabei, sondern auch Dennis. Große Freude meinerseits.
Das ist der Mediengipfel heute Abend,
ja,
oder?
Ja, könnte man so sagen.
So, ja, wundervoll.
Wir sprechen über alle Medienthemen, die
wer
uns...
Wer ist das?
Das bin ich. Hi. Fiene, mein Name.
Ah, du bist's.
Oh,
Herr Jemine. Ja, hat es nicht geholfen, was die Apothekerin dir verkauft hat? Hört sich so an jedenfalls.
Ja, sie meinte so zu mir, machen Sie einen ruhigen Abend, am besten nichts im Radio oder so. Und ich so, ha, sehr lustig. Naja, okay, das passte dann ganz gut, dass Dennis heute da ist, weil heute ist im Laufe des Tages meine Stimme irgendwo verloren gegangen.
Das kann natürlich jetzt daran liegen, dass du dich einfach zu viel dem Winterwetter aussetzt oder einfach daran, dass es eben so viele Medienaufreger diese Woche gab, wo du einfach jedes Mal aus der Haut gefahren bist und rumgebölkt hast oder ich weiß nicht, wo du dann am Ende irgendwie auf mal jedenfalls deine Stimme versagt hat, oder?
Ja, diese Medienaufreger der Woche haben mich echt auf den Gipfel gebracht, deswegen passt der Mediengipfel heute.
Wahnsinn, oder? Wollen wir mit der größten Mediendiskussion anfangen diese Woche?
Irgendwie? Das können wir machen. Du meinst sicherlich die Studentin in Freiburg.
Ja.
Die ermordet wurde. Das ist ja auch schon etwas länger her, aber sozusagen Aufreger quasi ist ja dann auch die Verhaftung eines Tatverdächtigen, eines Flüchtlings und die Tagesschau, die darüber nicht berichtet hat. Ja, ein Fall der Lügenpresse, Fragezeichen, Zuschauer, Medienmacher und Politik diskutieren da heftig drüber.
Ja, die 20 Uhr Tagesschau, muss man ja dazu auch noch sagen. Ne? Und diese Mediendiskussion lässt die Macher jetzt der Tagesschau seit Tagen nicht los. Hätte die Sendung eher über den Mord an einer Studentin berichten müssen, die mutmaßlich durch einen inzwischen verhafteten Flüchtling umgebracht wurde? Das ist die Frage.
Die Tagesschau entschied sich zunächst nicht zu berichten. Dafür gab es dann große Kritik, zunächst in sozialen Netzwerken. Daraus ist dann ein richtiger öffentlicher Diskurs geworden. Und wir sezieren das mal für euch. Vielleicht, Herr Pähler,
ja.
Erzähl doch erst mal bei dem Fall, was ist da genau los? Was sind da die Hintergründe?
Also eigentlich ist es ja so, das hatten wir gerade im Grunde schon ganz kurz zusammengefasst, es gab eine Studentin in Freiburg, Maria L., die ermordet worden ist. Das ist auch gar nicht erst in den letzten zwei, drei Tagen passiert, sondern so ungefähr 6 Wochen her. Und das war eigentlich auch nicht so das mediale Thema. Dann aber eben am Wochenende ist dann ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Und dieser Tatverdächtige ist eben ein 17-jähriger Asylsuchender aus Afghanistan. Technisch nennt man das, glaube ich, einen unbegleitet eingereisten Minderjährigen. Und das haben dann eben ganz viele Medien aufgegriffen. Nicht nur die in und um Freiburg herum, sondern eben auch ganz viele große Medien. Fokus, Der Stern, ZDF Heute Journal, also auch wirklich namhaft renommierte Medien. Nur eben, und Dennis hat es gerade schon gesagt, die Tagesschau und auch in der 20 Uhr Tagesschau war weder von dem Mord noch auch von der Festnahme des Tatverdächtigen irgendwie in einer Stelle die Rede. Und Das hat natürlich, was heißt natürlich, man sagt das fast schon so, natürlich, aber es hat auf jeden Fall, das können wir faktisch und postfaktisch feststellen, zu vielen Fragezeichen geführt und zu viel Kritik. Da war sofort, und wir haben das vorhin deswegen auch etwas überspitzt genannt, der Lügenpressevorwurf im Raum. Mag da möglicherweise einer irgendwie politische Interessen verfolgen, Themen unter den Tisch fallen lassen, die vielleicht so nicht so gewünscht sind? Also ähnliche Vorwürfe, wie wir sie vielleicht auch nach der Silvesternacht in Köln gehört haben. Also gesteuerte Meinungsmache durch die Tagesschau. Die Tagesschau hat ja dann relativ schnell das vielleicht schon mal als erste Reaktion vorweg gesagt, nee, ganz nüchtern, das war ein regionales Ereignis, das ist für uns keine Nachricht, die quasi es würdig gewesen wäre, in die 20-Uhr-Tagesschau zu schaffen. Ja, und dann gab es eben noch mehr Kritik, ne? Und da hat sich dann die Tagesschau, glaube ich, zu zwei Dingen hinreißen lassen oder dann auch entschieden, sehr bewusst möglicherweise. A, sie haben doch berichtet, gucken wir gleich noch drauf, aber sie haben vor allen Dingen auch reagiert.
Dennis, lass uns doch mal schauen, wie die Tagesschau dann darauf reagiert hat, genau.
Ja, Kai Kniffke ist das von ARD aktuell, der dann in mehreren Blog-Einträgen auch mit dem Thema umgegangen ist und erstmal ja so die Position der Tagesschau nochmal ausgebreitet hat. Er hat dann zum Beispiel im Blog geschrieben, jeder Mord ist fürchterlich, der Fall in Freiburg besonders, weil ein junges Menschenleben ausgelöscht wurde. Und schreibt dann, die Redakteurinnen und Redakteure der Tagesschau sind nicht gefühllos, aber wir berichten nur sehr selten über einzelne Kriminalfälle. Es gibt im Medienmarkt Redaktionen, die sich auf die Berichterstattung über Kriminalfälle spezialisiert haben und dies in der Regel auch sehr angemessen tun. Die Tagesschau berichtet über gesellschaftlich, national und international relevante Ereignisse, da zählt ein Mordfall nicht dazu. Und es hat vielen Kritikern nicht gerade den Wind aus dem Segeln genommen und dann gab es rund um diese ganze Debatte noch einen zweiten Fall in Bochum, da ist ein irakischer Asylbewerber verhaftet worden, der zwei Frauen vergewaltigt haben soll. Und dann hat die Tagesschau berichtet. So, warum macht sie es da? Warum vorher nicht? Er sagt, da haben sich nicht die Standards verschoben, aber die Realität habe sich verändert, weil es eine intensive gesellschaftliche und politische Debatte gab. Und wenn das Fahrt aufnimmt, schreibt er, reagieren wir darauf. Wir reagieren darauf mit Recherche. Deshalb haben wir uns bemüht, den Zuschauerinnen und Zuschauern eine Einordnung zu ermöglichen und den Anteil von Zuwanderern an der Kriminalität darzustellen. Und so ist die Tagesschau dann eben am Ende doch durch diese ganze große Debatte auf das Thema eingegangen.
Wenn man jetzt aber böse ist, könnte man ja schon irgendwie sagen, die sind dann doch irgendwie eingeknickt.
Ja, genau das sagt er eben nicht, ne? Sondern er sagt, wir haben nicht unsere Standards verschoben, sondern er schiebt es auf die intensive gesellschaftliche Debatte und da sagte er noch zwei Tage vorher, die Tagesschau berichtet über gesellschaftlich, national und international relevante Ereignisse. Also man kann es schon so verargumentieren.
Aber ist denn diese Kritik an der frage ich mich so an der Tagesschau überhaupt gerechtfertigt? Also dass er so auf die eingedroschen wird, also, ja, und auch also eben nicht nur von irgendwelchen Internetnutzern.
Stefan Niggemeier, der hat sich die Debatte natürlich angeschaut und hat die Tagesschau richtig verteidigt und in einem langen Artikel oder einem langen Kommentar auf übermedien.de schreibt er, warum die Lügenpressevorwürfe gegen die Tagesschau falsch sind. Und da setzt er sich damit auseinander, was zum Beispiel der Stern geschrieben hat. Der hält laut Niggemeier die Nachricht für eine Festnahme für eine der wichtigsten Nachrichten des Tages, aber der Stern begründet das nicht. Zitat, er schreibt nicht, ob jede Festnahme in einem der mehrfach hunderten Mordfälle jährlich eine der jeweils wichtigsten Nachrichten des Tages ist und somit in die 20-Uhr-Tagesschau gehört, aber dass diese Festnahme nicht gemeldet wurde, ist für den Stern ein Skandal. Und der Verdacht, den der Stern erst nur kolportiert, schreibt Niggemeier weiter, sich dann aber weitgehend zur Eigenmacht lautet, die Tagesschau verschwiegt die Festnahme, weil es sich um einen Flüchtling handelt. Der Vorwurf ist absurd. Die Tagesschau verschweigt fast alle Festnahmen in Mordfällen. Sie berichtet selten über Mordfälle. Sie hat diesen Mordfall schon verschwiegen, als noch gar nicht klar war, dass der mutmaßliche Täter ein Flüchtling ist. Und das ist eigentlich sehr lesenswert, wie er das so ein bisschen dann auch nochmal auseinander nimmt.
Und dann gab es noch die Reaktion der Politik. Ne? Da gab es eine ganze Reihe von Reaktionen. Es gibt zum Beispiel den CDU-Politiker Ansgar Heveling, der ist Vorsitzender des Bundestagsinnenausschusses. Und der kritisiert die Tagesschau, sagt, sie würde damit natürlich den Eindruck erwecken, man wolle nicht berichten, weil der Tatverdächtige ein unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber ist. Der ist auch Unionsobmann im Kultur- und Medienausschuss und beschäftigt sich mit solchen Themen. Dann gibt es den medienpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Martin Dörrmann heißt der. Der sieht das dann eher als Grenzfall. Die Kritik an der Entscheidung der Tagesschau ist zwar verständlich, sagt er, es wäre aber genauso ein schiefes Bild entstanden, wenn über diesen Mord berichtet worden wäre, aber über andere Mordfälle nicht. Und Wolfgang Bosbach hat sich geäußert in einem Interview bei Focus Online und sagt, es ist deshalb falsch gewesen, weil man alle Vorurteile gegen Medien dadurch ohne Not zusätzlich verstärkt. Es bleibt doch sowieso nicht geheim, es kommt doch sowieso raus.
Es gibt übrigens noch einen Politiker, der was fordert, der natürlich wieder haut draufmäßig was fordert, weil er kommt von der CSU aus Bayern, also ganz in der Nähe, Daniel, Herr Scheuer, Generalsekretär der CSU, der sagt, jetzt müssen wir den Pressekodex auch noch ändern. Ob wir das müssen oder wie und warum oder auch nicht, darüber reden wir gleich hier in Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Aufreger-Magazin heute mit unserem kleinen Mediengipfel. Herr Pähler, Daniel und ich nehmen uns die... Was denn?
Ich wollte nur sagen, ich bin anwesend.
Ach so, anwesend.
Ich auch.
Daniel ist so halb... Also halb anwesend, sagen wir mal. Die Stimme nicht. Ja. Wir nehmen uns die Aufregerthemen der Woche vor. Das ist natürlich der Tod einer Studentin in Freiburg. Ein Flüchtling soll Täter sein. Und die 20 Uhr Tagesschau berichtet darüber nicht. Ein Fall der Lügenpresse, das beschäftigt die Medienrepublik seit Tagen. Hätte die Tagesschau eher über diesen Mord an der Studentin berichten müssen. Und da melden sich jetzt die Politiker zu Wort. Herr Pähler hat eben schon gesagt, der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer.
Ja, der fordert sozusagen, ich sag mal im Grunde eigentlich mehr oder weniger, auf Basis dieses Falls sagt er gleich, wir müssen den Pressekodex verändern. Und zwar, wir müssen sozusagen im Pressekodex regeln, dass wir sozusagen in Berichterstattung die Herkunft von mutmaßlichen Tätern immer nennen. Bis jetzt ist es ja so, dass der Pressekodex, ich habe das mal rausgesucht, in Richtlinie 12.1 Zwischenüberschrift Berichterstattung über Straftaten regelt, dass eben in der Berichterstattung über solche Straftaten die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten, heißt es hier, nur dann erwähnt werden soll, wenn das für Verständnis des berichteten Vorgangs sozusagen wichtig ist. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. So heißt es eigentlich im Pressekodex. Und die Frage wurde sich auch schon mal gestellt nach den Berichterstattungen um die Silvesternacht in Köln im vergangenen Jahr. Jetzt sagt aber CSU-Generalsekretär Scheuer, nein, wir müssen das ändern. Auf jeden Fall Täter immer nennen. Zumal man ja, und das ist ein weiteres Argument, was er anführt, in Zeiten von Social Media sowieso das quasi nicht mehr aus der Öffentlichkeit raushalten könne. Von daher meint er, vielleicht ist das ein vordergründiges Argument, weiß ich nicht, man müsse da quasi den Pressekodex der Realität anpassen.
Spannend.
Ja. Vielleicht ist es natürlich auch rein politisch getrieben. Also mich wundert, also persönlich, das ist jetzt meine Meinung, wundert es mich nicht, dass es ausgerechnet aus dem CSU-Lager kommt, aber Meinungseinschub Ende.
Spannend finde ich übrigens an der Stelle, wenn jetzt der Pressekodex geändert wird, die Tagesschau muss sich überhaupt nicht dran halten. Also viele wissen das gar nicht. Den Pressekodex gibt es seit 1973 vom Presserat erarbeitet mit diesen ganzen Richtlinien. Eine hast du gerade zitiert, Herr Pähler. Es gibt dann Beschwerden und die meisten deutschen Zeitungen, Zeitschriften haben sich dann auch freiwillig dazu verpflichtet, öffentliche Rügen abzudrucken, um dann Fehltritte irgendwie transparent zu machen für die Leser vor allem. Aber der Presserat ist gar nicht für den Rundfunk zuständig. Also die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, das wäre jetzt hier zum Beispiel ARD aktuell, oben beim NDR in Hamburg, die haben mit ihren Rundfunkräten und dem ZDF-Fernsehrat sozusagen anstaltsinterne Kontrollgremien. Und darüber läuft das dann. Da geht dann eine Beschwerde an den Rundfunkrat und das geht dann seinen Weg. Aber der Pressekodex würde er jetzt geändert, dann zuckt die Tagesschau mit den Schultern.
Wenn man jetzt ein großer Korinthenkacker ist, würde man sagen, die Tagesschau ist keine Lügenpresse, sondern der Lügenfunk.
Ja, vielleicht. Aber ist es nicht trotzdem so, also in einem Punkt hat der Scheuer ja vielleicht recht, dass vermutlich aber die grundsätzlichen Maßstäbe, egal ob jetzt Presse oder Rundfunk, doch ähnlich sind, egal ob jetzt dem Pressekodex unterlegen oder nicht, oder?
Ja, es ist schon so, dass natürlich auch in den Anstalten viele sich den Pressekodex angucken und für ja mindestens vertretbar halten und auch danach arbeiten. Das ist schon so, aber wenn es jetzt so ja rein faktisch darum geht, dann ist eben das, was der Presserat da erarbeitet hat, für die Öffentlich-Rechtlichen.
Das würde mich, aber lass uns doch mal kurz nicht über die Formalie, sondern über die Sache reden. Mal angenommen, bei jeder Straftat, über die berichtet wird, würde man immer die Herkunft dazu schreiben. Also auch immer, wenn es ein Deutscher war. Würde das Problem lösen?
Ich glaube nicht.
Weil?
Also ich... Ich weiß nicht, also weil alleine schon, wie Daniel das gerade beschrieben hat, ein Deutscher war, gedanklich kürzt man das schon weg, das nimmt man gar nicht mehr wahr. Man wird am Ende trotzdem nur sozusagen die wahrnehmen, die eben nicht deutscher Nationalität sind. Und der Effekt quasi, dass dann in diesen Fällen ein besonderes Augenmerk auf eine Nationalität gelenkt wird, die zwar dann benannt ist und auch wahrscheinlich richtig ist, aber die in den allermeisten Fällen vermutlich gar nichts sozusagen mit einem Mord oder sonstigen Verbrechen zu tun hat, finde ich, das ist eine Verzerrung. Ich glaube, dass es das Problem nicht löst.
Also ich glaube auch, dass auch vielleicht so eine interessante Frage ist, wie hoch ist eigentlich der Schwellenwert, ab wann man über Kriminalfälle berichtet. Wenn man zum Beispiel das mal vergleicht, wie in dem US-Lokalfernsehen, wo ja wirklich so jeder mittlere Verkehrsunfall mit einer Live-Schalte von einem Reporter bedient wird und das alles richtig aufgeblasen wird, da ist die gefühlte Unsicherheit viel höher in vielen Nachbarschaften. Und hier in Deutschland wird wirklich über viele Fälle so aus Gewohnheit überhaupt gar nicht berichtet, sondern erst, wenn sie eine gewisse Relevanz sich erarbeitet haben. Das ist, glaube ich, auch eigentlich so ein großes Problem, was da mitschwingt.
Also ich frage mich manchmal, wenn man es jetzt alles nennen würde, also es ist ja gesagt, wir melden es, wenn es für die Geschichte wichtig ist. Ja, das ist so der Leitfaden. Und das ist in vielen Fällen nicht der Fall, zum Beispiel in denen, über die wir jetzt konkret reden. Wenn jetzt sich herausstellt oder stellen sollte, dass der Anteil von Ausländern oder Flüchtlingen oder Asylbewerbern an Kriminalfällen so steigen würde, also exorbitant steigen würde oder größeren Anteil als deutsche Täter ausmachen würden, dann wäre es ja eine Geschichte. Dann könnte man ja darüber berichten wieder. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass eine Änderung da an der Stelle irgendwas lösen würde.
Lass uns doch nochmal über einen Aspekt sprechen. Ich bin mir gar nicht sicher, wir reden ja jetzt alle über die Tagesschau. Alle reden über die Tagesschau. Aber die Tagesschau ist doch auch nicht das einzige Medium, das nicht berichtet hat. Ne? Also insgesamt verstehe ich bis jetzt immer noch nicht so ganz die Aufregung. Ich reg mich natürlich auch auf, weil alle sich aufregen, aber eigentlich so ganz verstanden habe ich es immer noch nicht.
Du regst dich über die Aufregung auf.
Ja, vielleicht rege ich mich über die Aufregung auf. Das kann auch sein. Da halte ich es eher mit Niggemeier an der Stelle. Aber ich meine, wir haben bei D-Radio Wissen ja auch nicht sozusagen in dem Sinne darüber berichtet. Also, kann ich auch gut verstehen.
Herr Fiene.
Ja, das ist, naja, ich meine, das wird halt befeuert, wenn man sich dann zum Beispiel mal so anschaut. Das ist natürlich klar, also die üblichen Verdächtigen melden sich da zu Wort. Und dann ist aber auch interessant, dass sich einige traditionelle, also mit üblichen Verdächtigen meine ich zum Beispiel das Blog von Roland Tichy, Tichys Einblicke und Co., dass sich dann aber die einige traditionelle Medien sich so ein bisschen diesen Duktus auch zu eigen machen. Und da frage ich mich, ob das denn tatsächlich für die Qualität im Journalismus das so weit nach vorne bringt.
Ich würde mal vorschlagen, wir werden dieses Thema weiter beobachten, wie man so schön sagt. Aber jetzt im Ernst, weil das uns vermutlich ja gerade auf der Strecke bis zur Bundestagswahl 2017 noch wirklich öfter begleiten wird.
Da kann man, glaube ich, die Hand für uns vorlegen, dass das so sein wird. Ja, sehr spannend.
Ja, bitte.
Zum Glück gab es ja noch viel mehr Medienaufreger und über die reden wir gleich.
Ja, ich wollte gerade sagen, unser kleiner Mediengipfel diese Woche und gleich hier Big Data und die Bombe. Einer der meistgeteilten Artikel der letzten Zeit hier.
Was sind Medien? Das Medienmagazin für mehr Filterblasen-Magazin. Wir reden weiter über die Medienaufreger der Woche. Und Dennis Horn ist heute bei uns. A, weil Daniels Stimme etwas weg ist und B, weil Dennis ein weiteres Thema mitgebracht hat, das ihn sehr, sehr intensiv begleitet hat in dieser Woche und aufgeregt hat.
Ja, lass uns mal diesem Thema nähern, wenn wir uns einmal die Dimension anschauen. Denn laut 10.000 Flies ist ja ein Dienst, der immer regelmäßig misst, welche Themen in Deutschland geteilt werden durch die sozialen Netzwerke von Nachrichtenwebseiten oder von Infowebseiten, teilweise auch von Satire-Webseiten. Und dieser Link ist nicht der meistgeteilte Link der Woche, auch nicht des Monats, sondern des Jahres. 222.000 Shares für diesen Stein des Anstoßes, über den wir jetzt sprechen. Und da muss man sagen, 222.000 Shares, das ist unglaublich viel. Normalerweise halt so ein Link des Tages ein Zehntel davon. Also das ist echt ganz schön krass. Und dabei ging es um einen Artikel in Das Magazin, der dann seit dem Wochenende richtig krass geteilt wurde, mit der Überschrift: Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt. Dennis, was ist da passiert?
Also die Bombe ist ein, ja, ein Big Data Konzept, eine Technik, die Michal Kosinski entwickelt hat. Der Kerl ist Wissenschaftler und sagt, es könnte dazu beigetragen haben, dass Donald Trump in den USA Präsident wurde. Das ist eine Technik, bei der möglichst viele Daten über Menschen gesammelt werden und aus diesen Daten wird gewonnen, wie die Menschen so drauf sind. Und da lässt sich dann, lassen sich Schlüsse ziehen, ob das jetzt Schwarze sind, ob das Familienväter oder Mütter sind, ob das Arbeitslose sind, aber eben auch so charakterliche Geschichten, ob sie wütend sind oder unentschlossen. Und dann kann man aus dieser Datenbank die Leute so rausziehen, also zeige mir alle Unentschlossenen an und die dann gezielt besuchen und beeinflussen im Wahlkampf.
Okay, das heißt aber, das ist ja erstmal nur sozusagen das theoretische Konstrukt, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, sei ja mal dahingestellt. Aber ist es denn auch so, dass Donald Trump das tatsächlich benutzt haben soll? Das hört sich ja so an.
Ja, er soll es tatsächlich benutzt haben. Das sagt Cambridge Analytica. Das ist die Firma, die diese Technik von Michal Kosinski einsetzt und das von sich behauptet. Und davon handelt dieser Artikel. Und das ist rundgegangen, weil einem das ja so ein bisschen so die Kinnlade runterkippen lässt.
Aber da ist bei dir dann ein bisschen der Fake-News-Alarm losgegangen. Warum?
Ja, nicht direkt der Fake-News-Alarm. Dazu komme ich später vielleicht nochmal. Aber ich habe den Artikel gelesen und hatte da so meine Bauchschmerzen mit. Zum Beispiel, weil hier diese krasse Behauptung in den Raum gestellt wird und Interviewpartner sind die, die diese Technik erfunden haben und die, die sie vertreiben. Und das sind natürlich Menschen, die das erst einmal für das Nonplusultra halten. Distanzierende Momente, jemand, der das ein bisschen einschätzt als unabhängige Stelle, kommen so nicht vor. Und dann gibt es noch handwerkliche Punkte. Es wurde zum Beispiel ausgelassen, dass mit Cambridge Analytica, der Firma, die diese Technik einsetzt, auch Ted Cruz zusammengearbeitet hat. Das ist einer der Republikaner gewesen aus den Vorwahlen, der da gegen Donald Trump angetreten war. Und die haben sich als Wahlkampfteam von Cambridge Analytica getrennt. Die waren unzufrieden. Dann wird im Artikel behauptet, dass es im Brexit auch eine gewichtige Rolle gespielt habe, diese Technik, diese Firma. Die haben sich aber auch getrennt, da offiziell aus finanziellen Gründen. Also es gibt eine Reihe von Punkten in diesem Artikel, die einfach weggelassen wurden. Da fehlen Fakten, um das einzusortieren. Und es fehlen eben unabhängige Stimmen. Und das halte ich in einem solchen Artikel für ärgerlich, weil gleichzeitig das natürlich eine Technik ist, die so existieren kann, über die wir reden müssen. Und diesen Artikel dann als Grundlage halte ich persönlich für problematisch und ärgerlich.
Aber würde es dich auch so sehr aufregen, wenn er eben nicht so rund gegangen wäre in den sozialen Netzwerken?
Ja, also das war für mich natürlich eine Art Gegenreaktion. Ne? Also wenn ein Thema lauter wird und Leute das viel häufiger und viel öfter teilen und man dann diese Bauchschmerzen bei dem Artikel hat, dann regt einen das natürlich nochmal ein bisschen mehr auf. Und jetzt kommen wir zu dieser Fake-News-Nummer. Ich hatte das Gefühl, wir haben die letzten 4 Wochen seit der Präsidentschaftswahl in den USA so viel über Fake-News gesprochen. Also darüber, dass eine bestimmte Gruppe von Leuten unreflektiert einfach so diese Inhalte teilt, ohne sich darüber Gedanken zu machen oder mal gegenzuchecken, ob das überhaupt wahr sein kann. Und das ist aus meiner Sicht mit diesem Artikel hier in vielen Fällen auch geschehen. Also ich habe das als Hype empfunden und ich habe so in meinen Timelines dann mal geguckt, der wurde dutzende Male geteilt und an einem einzigen Posting bei Twitter war so ein leicht kritisierendes Moment dran. Da stand dann sehr gut geschriebener Artikel, aber meiner Meinung nach überschätzt er Cambridge Analytica. Mhm. Und ich hätte mir, also persönlich hätte ich mir von mehr Journalisten auch so eine Reaktion erwartet, weil das wirklich so Punkte sind, nur Ansprechpartner von einer Seite zum Beispiel, auf die man eigentlich direkt stößt, wenn man so einen Artikel liest.
Ne? Aber irgendwie ist es ja auch so, wahrscheinlich beantwortet es so eine gewisse Sehnsucht, die jetzt nach diesem einen Monat nach der Trump-Wahl irgendwie alle haben. Alle fragen sich ja, das kann doch nicht, wie konnte das passieren? Das ist ja so die große Frage, die irgendwie immer noch im Raum steht. Und aber im postfaktischen Zeitalter hat man gelernt, alles ist möglich. Ja. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, ja schon, man hätte endlich doch eine Erklärung, warum sozusagen dieser Mann tatsächlich Präsident geworden ist, gegen alle Wahrheiten und alles, was man sozusagen sich vorher hätte nur ausmalen können.
Kann gut sein. Ne? Kann sein, dass es der Wunsch nach einer einfachen Erklärung ist, nach einer Begründung, so jetzt haben wir es. Und an der Stelle sehe ich eben so ähnliche Mechanismen, wie sie zum Beispiel auch bei Fake News greifen.
Du hast ja dann drüber geblockt und danach warst du erstmal sehr, 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 sehr beschäftigt. Was war da los?
Also mein Artikel ist jetzt nicht bei 10,000 Flies, zumindest nicht oben. Ich habe jetzt mal so unter die ersten 20 geguckt, aufgetaucht. Aber das war Wahnsinn. Ich war völlig geflasht. Übrigens die beiden Autoren aus dem Magazin mit dem Ursprungsartikel auch. Was das für ein Echo gefunden hat und über was für ein ernstes Thema, und das wir eigentlich so aus der Tech- und Gesellschaftsblase kennen, plötzlich so viele Menschen sprechen. Das ist wertvoll. Und ich war nach Veröffentlichung meines Kritikartikels 24 Stunden lang damit beschäftigt, Kommentare zu beantworten und E-Mails zu beantworten. Es haben sich ein paar Radiosender auch gemeldet und so weiter, aber die Kommentare der Leute, das habe ich in dieser Stärke und in dieser Menge noch nie erlebt. Krass.
Ist es das nicht aber sozusagen am Ende sogar doch was Gutes, was dieser Artikel mit all seinen Problemen und auch vielleicht dem unreflektierten Teilen gehabt hat, dass mal so, ja, ich sag mal, ein solches Tech-Thema, was sonst vielleicht nur in der Nische diskutiert wird, doch auch im Kontext eines gesamtgesellschaftlich wichtigen Themas diskutiert wird?
Ich bin da ein bisschen unentschieden. Also für mich klingt das so ein bisschen nach zweckheilig die Mittel. So, lass uns nur einen Artikel, der krass genug ist, irgendwie veröffentlichen. Ist egal, wenn da Fakten fehlen, weil die Debatte ist wichtig. So. Ich glaube, wenn der Artikel da ein bisschen ausgewogener gewesen wäre, wäre er genauso eingeschlagen und man könnte ihm nicht so viel vorwerfen. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich eine wichtige Debatte, die uns auch hier vermutlich bis zum Bundestagswahlkampf 2017 wirklich begleiten wird.
Haben wir noch, bist du eigentlich schon jetzt ein bisschen wieder abgeregt? Ich glaube ja.
Ja, mittlerweile ja. Aber dann, Daniel glaube ich noch nicht. Du hast noch ein Aufregerthema, oder?
Der regt sich gleich wieder auf, oder?
Ja.
Immer noch.
Ja. Oder da geht es ums Radio in München, das vor dem UKW ausstehen könnte, M94.5. Das gucken wir uns gleich an, hier in Was mit Medien.
D-Radio Wissen,
Was mit Medien, das Sympathiebekundungsmagazin. Zumindest glaube ich, dass uns das von Daniel jetzt erwartet hier.
Ja.
Es ist gerade, Herr Petter hat es ja gerade schon kurz zwischendurch erwähnt, ich bin gerade in München. Und hier gibt es in der Radiolandschaft eine riesige Diskussion. Vielleicht ist euch auch in dieser Woche der Hashtag SaveM94.5 begegnet. M94.5 ist das Ausbildungsradio. Das ist ein Sender, der sich um den Nachwuchs im Hörfunk kümmert, die eine eigene Frequenz haben, eben auf 94.5. Und der hat richtig Tradition. Also sehr viele Medienmacher, die in Süddeutschland ihre Wurzeln haben, haben hier gearbeitet, auch die mittlerweile nicht mehr im Radio sind, sondern in ganz anderen Medienbereichen. Und es gab in dieser Woche Berichte, also die Anzeichen gab es schon länger und das Gerücht auch, aber jetzt ist das nochmal so richtig an die Öffentlichkeit gekommen. Es gab einen Pressebericht, dass die im kommenden Jahr dann tatsächlich M94.5 die UKW-Frequenz abgeben muss und stattdessen das größte Privatradio in Bayern, Antenne Bayern, seinen Ableger, die Rockantenne, dort dann auch senden könnte, wenn die zuständigen Medienaufsicht dann sich entsprechend dazu verhält. Es gab schon mal hierzu Abstimmungen, die waren bisher in einem Patt-Verhältnis. Und diese Presseberichte haben eigentlich für viel Aufregung gesorgt. Im nächsten Februar soll nochmal abgestimmt werden. Und das Interessante eigentlich dabei ist, dass die auf einmal alle, als es diese Presseberichte in dieser Woche gab, ein Statement rausgegeben haben. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, die hat das Vorgehen verteidigt, aber auch Antenne Bayern hat eine Pressemitteilung veröffentlicht. Sie haben gesagt, dass sie zu dem Sender stehen, zu M94.5, dass sie auch weitere finanzielle Unterstützung sogar anbieten, aber UKW sei nicht drin. Also sie sagen, die Ausbildungsziele des Ausbildungsradios sollten dort nicht stattfinden und da würde es völlig reichen, wenn sie sich auf DAB Plus konzentrieren, auf Internetstreams oder auf Podcasts. Und da wird also jetzt mit ganz harten Bandagen gekämpft. Das ist sehr ungewöhnlich.
Aber ist das denn ein Argument tatsächlich zu sagen, na gut, das hat ja hauptsächlich den Zweck auszubilden. Es wird ja auch ausgestrahlt, beispielsweise du hast gerade gesagt über DAB Plus. Es müssen ja nicht so viele Leute hören. UKW brauchen wir ja nicht unbedingt. Könnte man so argumentieren.
Naja, es kommt, ich glaube, was mir in dieser Diskussion auffällt, es wird nicht über die Zielgruppe gesprochen. Denn M94.5 ist jetzt ein Programm, was natürlich von jungen Menschen gemacht wird, aber nicht per se eine Jugendwelle ist. wo man ja noch verargumentieren kann. Ich meine, wir bei D-Radio Wissen sind auch ein Programm, was sich eher an jüngere Erwachsene richtet. In unserer Lebenswelt, wir haben die Webstreams, wir haben Digitalradios, das ist gelernt, das funktioniert. Aber M94.5, das ist ein Hörfunkprogramm, was hier in München bekannt ist, was seine Fans hat. Und dazu gehören auch Leute, die einfach nur UKW haben, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, dann auch eine Schwierigkeit, die bei dieser ganzen Diskussion bisher aus meiner Sicht außen vor gelassen wird.
Du hast gerade so gesagt, es ist ungewöhnlich, dass da mit so harten Bandagen gekämpft wird. Warum denn diese heftige Schärfe?
Also Antenne Bayern, die große Frage ist natürlich, wie kann eigentlich also der private Hörfunk, das wird ja auch nicht alles einfacher, wettbewerbsfähig sein. Und für Antenne Bayern ist es so, dass sie natürlich, für die ist es sehr lukrativ, sollte denn ab April für sie diese Frequenz zur Verfügung stehen. Da geht es ganz einfach natürlich um Geld und zusätzliche Werbeeinnahmen, die dann erzielt werden können. Im Februar gibt es in den zuständigen Gremien noch eine neue Abstimmung und dann wird dann Klarheit herrschen, voraussichtlich. Und im April könnte es dann schon soweit sein, weil bis zum 15. April läuft die UKW-Frequenz für M94.5.
Glaubst du denn, dass jetzt sozusagen die Hilfeaktionen und Hashtags SaveM945 tatsächlich helfen? Kann man noch was tun?
Es gibt eine Petition, wer den Hashtag eingibt, also Save945 auf Twitter, der kommt direkt drauf. Es gibt interessante Blogartikel, wo einige auch schreiben, das ist Medienpolitik nach Gutsherrenart, die man hier gerade in Bayern beobachtet. Und das ist schon ein spannender Fall und ich glaube, das wird uns die nächsten Wochen bei Was mit Medien auch noch beschäftigen.
Wisst ihr was? Wir machen jetzt noch ein bisschen Service gleich, oder?
Mhm.
Wir sind ja auch ein Service-Magazin. Wir packen gleich hier aus unsere Tipps für Gadgets für Journalisten. Das wollen wir schon immer noch mal machen. Also was haben wir so im Einsatz und was lohnt sich? Gleich hier in Was mit Medien. D-Radio Wissen, Was mit Medien, das 360-Grad-Magazin.
Aber sowas von.
Zumindest ja. Würde ich sagen, das war so dein Aufreger der Woche.
Ja, so ein bisschen. Erst war es so ein bisschen das Amüsiererchen, aber dann habe ich mich doch auch ein bisschen aufgeregt. CDU-Parteitag, da kann man sich sowieso schon mal aufregen. Allein schon, weil die Rede von Angela Merkel so lang und langweilig war.
77 Minuten.
Ja, fast so lange Applaus, aber auch ein bisschen mehr Prozent auch. Mhm. Aber egal, das ist gar nicht mein Thema. Ich will gar nicht so sehr über Politik reden, sondern über eine Szene, die sich im Grunde so am Rande des Parteitags ereignet hat. Angela Merkel ist da rumgegangen, ist dann angehalten, hat sich vor so ganz vielen Medien, Kameras und Mikrofonen aufgebaut und wollte dann eigentlich der Presse Fragen beantworten. Und dann passierte das, was wir jetzt uns mal anhören.
Ja, ich spiel's hier kurz an. Mhm. Achtung.
Was ist denn das für ein Apparat? Kann mir mal einer technische Hilfe... Was ist das? Aha. Was macht die? Dreht die sich dauernd oder wie? Und dass die jetzt so seitwärts steht, ist eine gute Idee?
Offensichtlich.
Von wem ist die? Von uns oder wie? Wem gehört die, diese 360-Grad-Kamera? Die gehört der CDU.
Na, was wir alles haben.
Die CDU, ja. Ne? Immer der Rundumblick.
Aber ganz ehrlich, ich meine, das Video ist ja jetzt wirklich, glaube ich, auch überall rumgegangen. Wenn man da mal so reinhört und reinguckt, dann ist es ja auch ein bisschen zum Schmunzeln. Aber ich verstehe trotzdem nicht so ganz, warum jetzt alle so, ich sag mal, mit erhobener Nase durch die Gegend laufen und sagen, ach Angela, also ich habe irgendwo gelesen, Neues aus dem Neuland, die Angie, jetzt erklären wir dir mal die 360-Grad-Kamera. Und so ist ja der Duktus überall, das verstehe ich. Das regt mich schon ein bisschen auf.
Ja, und das hat ja tatsächlich auch, wenn man das mal sich anschaut, viele haben auch dann sich über diese Medienberichte aufgeregt, dass sie gesagt haben, das sei total arrogant, dass das so aufgeschrieben wurde und so. Das fand ich auch nochmal interessant. Eigentlich auch ein, weil ich finde, sie ist da sehr sympathisch bei rübergekommen. Sie hat ja auch eine Neugier für neue Sachen dann auch tatsächlich bewiesen. Und ich glaube, viele, die so ein Ding sehen, werden auch erstmal fragen,
genau. Was ist denn das? Oder? Ja. Ich möchte noch nicht mal wetten, ich möchte sogar darauf wetten, dass viele, die da direkt daneben standen, sich auch gefragt haben, was ist das eigentlich?
Wir haben uns vorgenommen, selbst ein bisschen Service für Gadgets zu machen heute Abend.
Damit ihr wisst, was das überhaupt ist.
Ja, genau. Ja. Willst du die 360-Grad-Kamera empfehlen oder was sind so deine Journalisten-Gadget-Tipps?
Ich habe meine 360-Grad-Kamera ja nur sozusagen im heimischen Einsatz, weil ich immer Sachen suche und die dann nicht wiederfinde. Aber ich glaube, man kann da schon spannende fotografische und Videosachen mitmachen. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nicht, die ist noch auf meinem Wunschzettel. Also das ist so eine Mischung aus ich empfehle mir das selbst, weil ich es gerne haben möchte. So eine self-fulfilling prophecy, denke ich. Aber finde ich schon spannend. Ich überlege, ob ich eine Drohne mit 360-Grad-Kamera mir anschaffe. Das wäre eigentlich noch mein Tipp so.
Ja, also ich glaube, mir ist aufgefallen, als Dennis das sagte, hey, guckt doch mal, was ihr für Dinge nutzt. Mein iPhone ist für mich das wichtigste Utensil, muss man wirklich sagen.
Hätte ich auch sagen können.
Naja, aber auch nochmal, ich sage auch bewusst deswegen iPhone, weil nach wie vor leider die Android-Geräte für den schnellen Reporter-Einsatz nicht so gut mithalten können. Einmal was die technische Qualität angeht und das Zusammenspiel mit den Apps. Das ist, da hat einfach das iPhone auch einen großen Vorsprung. Ich persönlich habe mit dem Amazon Echo in letzter Zeit, den habe ich getestet für 3 Wochen, muss ich morgen zurückschicken. Und da muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen mit der Sprachsteuerung. Allerdings muss ich dann noch den journalistischen Einsatz dann auch irgendwie dafür bekommen.
Ja, Alexa, schneide mir das folgende Interview mit. Ja.
Dennis, was ist bei dir auf der Liste?
Also ich habe so über die letzten 2 Jahre oder sogar schon ein paar mehr zwei Sachen, die ich empfehlen möchte. Das eine ist Technik. Ich habe mir das sind glaube ich nur so 150 Euro, ein USB-Mikrofon gekauft. Yeti heißt das. Da kann man tatsächlich auch schön so einen Mikrofonarm und so einen Popschutz davor setzen. Und ich habe insgesamt 250 Euro ausgegeben, um jetzt von zu Hause aus vom Schreibtisch zu Radiosendern schalten zu können. Mhm. Und es ist super. Ich spare mir die ganzen Wege. Also so für die Leute, die im Radio arbeiten, ist das eine wundervolle Sache. Und es tatsächlich selbst von der Soundqualität her, bisher hat kein Techniker aber gemeckert.
Brauchst du nicht eine spezielle App dafür?
Es gibt in der ARD gibt es diese MuPro-App. Mhm. Und für die, die nicht in der ARD arbeiten, nennt die sich Lucy Live. Die kostet dann ein bisschen. Das sind dann, glaube ich, nochmal 200-300 Euro mehr, mit der man sich dann aber tatsächlich zuschalten lassen kann von den Schalträumen. Genau.
MuPro kriegt ihr übrigens ganz normal im App Store. Nur wenn ihr keinen Account habt, könnt ihr nichts damit tun.
Ja, das ist der Nachteil. Und mein zweiter Tipp, das ist eine Zeiterfassungssoftware. Das ist ein Online-Tool, heißt Mighty. Das habe ich jetzt seit vielen Jahren im Einsatz. Und ich kenne so von vielen freiberuflichen Kollegen, die haben immer so riesige Probleme damit, so nachzuhalten, wann sie wie gearbeitet haben. Mhm. Und wenn sie dann Rechnungen schreiben müssen, wird es ganz schwierig. Und da kann ich mir dann für jeden Tag einfach so kurz eintragen, für diesen Kunden habe ich heute das und das gemacht. Oder auch so Uhren starten. Also sagen so, jetzt fange ich mit der Arbeit an, dann klicke ich die Uhr an und wenn ich fertig bin, sage ich wieder Stopp. Und dann druckt man sich das am Ende des Monats aus und alles ist tutti. Meine, super, oder?
Meine Almighty-App sagt, unsere Zeit ist jetzt abgelaufen.
Ja, wir stoppen auch die Uhr.
Das war der Mediengipfel hier in Was mit Medien, D-Radio Wissen. Und das mit den Aufregerthemen der Woche. Wir twittern die ganzen Gadget-Tipps von gerade noch, oder?
Ja, da machen wir was Schönes raus. Ein Blogpost könnte man mal machen.
Guck mal. Meine
Stimme hört sich auch schon wieder besser an.
Da muss ich auch nicht sprechen dann.
Bis nächste Woche ist bei euch wieder alles ganz fein. Wir verabschieden uns. Das war Was mit Medien, der Radio Wissen. Bis nächste Woche.
Mediale
bis dann
Zeit.
Wünschen wir heute eine
ja, nicht mediale Zeit. Zeit. Mediale Zeit. Ja, egal. Hier, nimmt's.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.